Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Der deutsche Bundeskanzler hat sich heute noch einmal erklärt, und zwar im Parlament, also genau an jenem Ort, an dem er vor allen Dingen Rechenschaft ablegen muss. Scholz bleibt allerdings Scholz. Er wägt seine Worte vorsichtig, sein Habitus bleibt hanseatisch, zurückhaltend und sachlich. Die Debatte danach war das nicht immer. Das hat auch hier und da zu Ärger geführt. Unter anderem deshalb, weil der Oppositionsführer Merz natürlich genauso wenig aus seiner Haut kann wie der Kanzler. Über all das werden wir Sie heute Abend informieren. Die Bundestagsdebatte zur Regierungserklärung und anschließend natürlich das Entlastungsenergiepaket. Und dazu werden wir auch ein Interview führen mit Sebastian Dulin. Dann haben wir unter anderem noch den Besuch des Bundeskanzlers in den Niederlanden, den Günter-Wallraff-Preis, der heute verliehen worden ist an Julian Assange. Auch das ist wichtig, weil es unter anderem hier im Deutschlandfunk stattgefunden hat. Wir beginnen aber mit der Bundesregierung und der Regierungserklärung. Unser Kollege Frank Capellan hat zugehört.
Auch der Vizekanzler trägt heute ein dunkelblaues Sakko, doch anders als der Chef, darunter kein weißes Hemd mit dunkler Krawatte, sondern schlicht ein weißes T-Shirt. Der Sozialdemokrat in Schwierigkeiten und der Grüne im Höhenflug unterscheiden sich auch in Äußerlichkeiten. Nicht nur der Politikstil von Robert Habeck und Olaf Scholz könnte unterschiedlicher kaum sein. Manche meinen, sie ergänzen sich hervorragend.
Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss bestehen.
Wer mag da nicht applaudieren? Doch wie weit geht die Unterstützung? Wir stimmen uns ab mit unseren Verbündeten. Wir tun alles, damit die NATO nicht Kriegspartei wird. Den einen geht es zu weit, was wir tun. Den anderen liefern wir nicht genügend Waffen, meint der Kanzler. Scholz geht auf seine Kritiker zu, auch auf die in der eigenen Koalition, die ihn bremsen.
Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation.
Bei der NRW-Wahl hatte er sich mächtig reingehängt, ohne Erfolg. SPD und FDP wurden abgestraft, es flackert mächtig in der Ampel. Der Oppositionsführer hat Oberwasser bekommen, Scholz aber braucht Merz. Sonderschulden, 100 Milliarden für die Bundeswehr, Grundgesetzänderung. Ohne ihn läuft da nichts. Und so umgarnt der Regierungschef den Unionsfraktionsvorsitzenden.
Wir sind dazu in guten Gesprächen, auch mit Ihrer Partei, lieber Herr Merz, um das Sondervermögen fest im Grundgesetz zu verankern. Dafür bin ich dankbar.
Der liebe Herr Merz aber mag sich nicht einlullen lassen. Der CDU-Chef geht auf Angriff von der ersten Sekunde an. Scholz war noch nicht in Kiew. Er schon.
Ich werde mich nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Das war, beruhigen Sie sich doch mal, das war ein Zitat des Bundeskanzlers.
Lachen im Saal. Als sich Merz aus dem Schlafwagen in die Ukraine gemeldet hat, war er derjenige, der mit Bildern etwas machte. Doch Merz lässt sich heute nicht beirren.
Wen meinen Sie denn mit, sind ja jetzt immerhin keine Jungs und Mädels mehr, die Sie da apostrophieren, sondern eine Gruppe von Leuten. Also ist das die Bundestagspräsidentin oder sind das die drei Ausschussvorsitzenden? Ich möchte an dieser Stelle einfach der Bundesaußenministerin und der Bundestagspräsidentin einmal herzlich Dank sagen und Respekt ausdrücken, dass sie diese Reise gemacht haben.
Scholz starrt grimmig ins Leere, greift zum Wasserglas. Habeck flüstert ihm etwas zu. Die Nicht-Kiew-Reise macht den Kanzler angreifbar. Doch Merz wäre nicht Merz, hätte er als Oppositionschef nicht noch andere Punkte auf Lager. Rheinmetall hat 100 Marder-Schützenpanzer auf dem Hof stehen. Die hätten längst geliefert werden können, schimpft er, wenn der Kanzler es nicht verhindern würde.
Stattdessen versprechen Sie den Gepard. Das ist das komplizierteste Waffensystem, das es überhaupt gibt. Und für dieses Waffensystem gibt es keine Munition. Was treiben Sie denn da für ein Spiel?
Und mit Blick auf die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr verweist er auf Bedenken bei SPD und Grünen. Festlegung des 2%-Ziels, das Geld allein für Verteidigung nutzen. Wir sind doch dabei. Der Widerspruch kommt aus Ihren Reihen.
Ich frage mich, warum Ihre Reden in diesen Generaldebatten eigentlich immer beginnen wie Bierzeltreden.
Katharina Dröge, Fraktionschefin der Grünen, fühlt sich von Merz provoziert. Und Christian Dürr, Kollege von der FDP, vergisst einen Moment lang, dass schwarz-gelbe Regierungen doch immer die Lieblingsbündnisse der Liberalen waren.
Wissen Sie, Herr Merz, ich hätte mir etwas anderes gewünscht, wenn man selbst 16 Jahre Verantwortung für die Bundeswehr getragen hat.
Der Kanzler ist unterdessen im Gespräch mit seinem Parteivorsitzenden zu beobachten. Wir haben schlecht kommuniziert, hatte Lars Klingbeil nach der verlorenen NRW-Wahl herausgestrichen. Nicht rübergebracht, was wir zur Entlastung der Bürger alles getan haben. Olaf Scholz will das jetzt offenbar ändern.
Sowohl national als auch europäisch behalten wir eines immer im Blick, dass der von Russland verschuldete Preisanstieg niemanden überfordert. Wir lassen niemanden allein.
Linkspartei und AfD nehmen ihm das nicht ab. Scholz tut nicht genug gegen die Inflation. Da sind sich links und rechts heute einig.
Der Regierungskurs und die entsprechende Debatte. Ein Problem ist natürlich, und auch das kam vor in der Regierungserklärung, die Menschen haben Probleme und die Probleme werden größer. Das hat unter anderem auch mit der Inflation zu tun. Vor allen Dingen jene, die nicht so viel im Geldbeutel haben, die merken das ganz besonders. Was tut die Bundesregierung? Energiepreisentlastungen, das war das Thema heute. Morgen geht es dann übrigens weiter mit dem gleichen Thema. Zunächst einmal die Übersicht, was heute beschlossen worden ist, an Katrin Büsker.
Mit der Energiesteuersenkung bei fossilen Kraftstoffen und dem 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr wurden heute weitere Maßnahmen beschlossen, auf die sich der Koalitionsausschuss Ende März verständigt hatte.
Wir lassen niemanden allein,
hatte dazu Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung betont. Doch genau daran hat die Opposition Zweifel. Schelte für die Entlastungspolitik der Bundesregierung gab es am Nachmittag etwa in einer Aktuellen Stunde der Unionsfraktion von Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union.
Was Sie gemacht haben, ist, um die Ampel zusammenzuhalten, ein buntes Potpourri von Symbolpolitik.
Der Einigung auf die beschlossenen Maßnahmen war die erste Nachtsitzung des Koalitionsausschusses vorangegangen, die Kompromissfindung innerhalb der Ampel zäh. Spahn kritisierte unter anderem, dass die 300 Euro Energiepauschale versteuert werden müssen und so der volle Betrag bei niemandem ankomme.
Weil sie versucht haben, es allen recht zu machen, kommt am Ende bei allen zu wenig an. Und das ist der falsche Ansatz. Steuern senken auf die Energie, kalte Progression, das sind die Wege, um in der Breite und in der Tiefe zu entlasten.
Da die Pauschale über den Arbeitgeber ausgezahlt wird, gehen die meisten Rentnerinnen und Rentner leer aus, sofern sie nicht zusätzlich arbeiten. Dies kritisierte neben der Union auch Linken-Chefin Janine Wissler.
Aber was ist denn mit den Rentnerinnen und Rentnern, die leer ausgehen? Oder mit den Studierenden, bei denen beim Thema Energie auch nichts gemacht wird? Und ein Drittel der Studierenden, wissen wir, leben in Armut.
Im Rahmen der Aktuellen Stunde verwies sie auch auf mangelnden Ausgleich für die hohe Inflationsrate.
Die Teuerung liegt bei über 7%. Die Hartz-IV-Regelsätze wurden um 0,7% in diesem Jahr erhöht.
Ärger gibt es auch über die nun beschlossenen Mobilitätsentlastungen. So drohen die Bundesländer, das 9-Euro-Ticket im Bundesrat zu blockieren, sofern der Bund nicht zusätzliche Kosten trägt. Ob der anvisierte Starttermin zum 1. Juni dann noch zu halten wäre, ist fraglich. Vom Ticket profitieren nur jene, in deren Regionen es überhaupt ein angemessenes Angebot für den öffentlichen Nahverkehr gibt. Über die Energiesteuersenkung sollen fossile Kraftstoffe günstiger gemacht werden. Dies ergibt bei Benzin eine Preissenkung um rund 30 Cent, bei Diesel sind es rund 14 Cent. Eine zusätzliche Entlastung für elektrisch betriebene Mobilität gibt es nicht.
Das war Ann-Kathrin Büsker und wir wollen beim Thema bleiben und wollen uns fragen, ja, wen trifft es denn diese Inflation, beziehungsweise wem hilft die Entlastung, die da gerade beschlossen worden ist? Das Institut für Makroökonomie und Konjunktur, nahe bei den Gewerkschaften, hat eine Studie gemacht. Der Chef des Institutes ist jetzt am Telefon, Sebastian Dulin. Erstmal guten Abend, herzlich willkommen.
Hallo.
Fangen wir mal mit der ersten Frage an, die wichtigste ist. Das Ergebnis der Studie, ich sage die Kurzfassung, also natürlich diejenigen, die niedrigere Einkommen haben, sind von Inflation mehr betroffen. Sie haben jetzt die Zahlen dazu.
Genau, also was wir gemacht haben, ist, dass wir eine Reihe von typisierten Haushalten haben, also meinetwegen ein Paar mit zwei Kindern und ein Nettoeinkommen von 2.000 bis 2.600 Euro oder eine alleinlebende Person mit einem Nettoeinkommen von mehr als 5.000 Euro. Und wir haben da ausgerechnet, das machen wir jetzt schon seit einigen Monaten, wie stark diese Haushalte von der Inflation betroffen sind. Und da kann man eben sehen, dass zurzeit ganz besonders diese Geringverdienerfamilien, die aber zum Teil dann oberhalb der Hartz-IV-Grenze sind, also die Working Poor, dass die tatsächlich am stärksten betroffen sind.
So, und jetzt fragen wir, was die Bundesregierung da beschließt, heute beschlossen hat und morgen dann auch noch beschließen wird. Sind diese Maßnahmen zielgenau? Der ein oder andere bezweifelt das. Die Caritas hatte heute so ein paar Dinge gesagt. Zu welchen Ergebnissen kommen Sie?
Also wir kommen zu dem Ergebnis, dass im Großen und Ganzen diese Maßnahmen schon zum sozialen Ausgleich jetzt beitragen, dass die nicht schlecht sind, dass die richtigen treffen, aber dass Lücken bleiben. Also einmal, dass natürlich nicht vollständig die Belastungen ausgeglichen werden, dass es gerade bei den Ärmeren da durchaus trotzdem noch zu Problemen kommen kann und dass dann Rentnerinnen, Rentner und Studierende, dass die außen vor bleiben, obwohl sie zum Teil eben auch relativ deutlich belastet sind.
Was müsste denn passieren? Sie haben die Rentner gerade angesprochen, die Studierenden, auch da haben wir was gehört. Was könnte, müsste denn da passieren? Oder gibt es einen Grund zu sagen, nun ja, die Rentner bekommen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, 5, so und so viel Prozent in diesem Jahr. Das ist ja auch schon ganz ordentlich. Das haben Arbeitnehmer noch nicht unbedingt.
Naja, bei den Rentnerinnen und Rentnern muss man ja sehen, dass die im vergangenen Jahr auch eine Nullrunde gehabt haben. Und wenn ich jetzt eine Nullrunde und danach ein Jahr 5-6% Rentensteigerung habe, dann deckt das nicht ab, wenn ich in einem Jahr 2% Inflation habe oder 3% und im nächsten Jahr dann 6,5. Also da einfach nach Adam Riese bleibt da ein ziemlich spürbarer Kaufkraftverlust übrig. Und darum ist es eigentlich aus der Sicht nicht wirklich gerechtfertigt, dass die Rentnerinnen und Rentner außen vor bleiben. Was man da machen könnte, ist, dass man eben diese Energiepauschale, die jetzt in die Haushalte gezahlt wird, dass man die eben auch erweitert auf Rentnerinnen, Rentner und Studierende. Das Problem scheint hier zu sein, dass das technisch nicht ganz so einfach möglich ist, denn wir haben keine zentrale Datei mit allen Menschen in Deutschland, wo wir denen einfach Geld überweisen könnten. Und darum macht man das jetzt über die Abrechnung bei den Arbeitgebern und da bleiben dann eben die, die keine Arbeitgeber haben, außen vor.
Okay, da muss die Bundesregierung noch mal nachsteuern. Die spannende Frage dahinter ist ja, was wir jetzt gerade beobachten. Ist das ein kurzfristiges Phänomen? Viele Ökonomen, Sie haben auch dazu gehört, haben wahrscheinlich bis vor ein paar Monaten noch gesagt, ja, das geht vorüber, das sind nur in Anführungsstrichen die Energiepreise. Inzwischen stellen wir fest, ja, wir haben die Energiepreise, wir haben die Lieferketten und vielleicht sogar die Frage, ob manche Anbieter besonders profitieren. Schichten wir das mal ab. Energiepreise sind immer noch wie wichtig bei den Preissteigerungen?
Ja, die Energiepreise sind schon so einer der größten und wichtigsten Preistreiber. Sie machen etwa die Hälfte der Inflation zurzeit aus. Das ist die Haushaltsenergie und das sind die Kraftstoffe. Und jetzt trifft das natürlich die Haushalte unterschiedlich. Es gibt Haushalte, die haben gar kein Auto. Dann sind die nur von der Haushaltsenergie betroffen. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon ziemlich wichtig. Und das wird auch noch eine Zeit lang so hoch bleiben. Denn das hängt an dem Ukraine-Krieg. Und da kann man sich eigentlich kein Szenario vorstellen, dass der schnell friedlich beigelegt wird und dann wieder russische Energie gekauft wird.
So hoch oder weiter Treiber für die Inflation? Weil wenn es jetzt so hoch bleibt, dann ist irgendwann, ich sage nicht gut, dann bleiben die Preise hoch, aber dann steigen sie mindestens nicht weiter.
Also wenn das so hoch bleibt, wie es jetzt ist, dann haben wir noch ungefähr bis zum Februar nächsten Jahres einen Inflationsimpuls da draus.
Richtig.
Das liegt einfach daran, dass wir immer die Inflation
zum Vorjahr... Das ist Statistik.
Das ist einfach Statistik. Wir messen die Inflation zum Vorjahr und da die mit der Invasion in der Ukraine, mit der russischen Invasion gestiegen sind, die Energiepreise, bleibt im Grunde ein Jahr lang danach die Inflation hoch. Das ist einfach Statistik. Und danach würde sie rechnerisch einfach wieder fallen, auch wenn die Energiepreise so hoch bleiben, wie sie jetzt sind.
Kommen wir zu den Lieferketten. Wie groß ist dieser Effekt? Denn da verändert sich ja vieles. Man könnte sagen, manche sagen, dass das natürlich auch die gesamte internationale Arbeitsteilung sich gerade neu aufstellt und das hat. Immer Fragezeichen, Preiseffekte?
Ja, also einerseits wissen wir nicht genau, wie stark sich die Arbeitsteilung jetzt wirklich kurzfristig verschiebt. Also was wir wissen ist, dass es Probleme gibt mit Lieferungen aus China, dass die Lieferketten gestört sind und dass deswegen Preise in bestimmten Bereichen höher sind. Oder dass zum Beispiel in der Automobilindustrie, dass es da Halbleitermangel gibt und dass deshalb die Automobilkonzerne die Autos zurzeit teurer verkaufen, als sie sonst getan hätten. Das sind Effekte, die wahrscheinlich sich auch irgendwann ausmändeln, wenn die Lieferketten wieder besser funktionieren. Aber da weiß man ehrlich gesagt nicht, wie schnell das geht. Denn wir wissen jetzt nicht, was mit Corona in China weitergeht, wie die chinesische Regierung da weiter drauf reagiert. Das wird noch einen Moment so bleiben. Aber ehrlich gesagt, das ist auch ein kleinerer Teil der Inflation zurzeit.
Kommen wir zu dem anderen Problem. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass natürlich viele auch die Gunst der Stunde nutzen. Werden wir irgendwann bei den Gewinnen eine weitere Explosion sehen? Was sagen Sie da vorher?
Das ist so ein bisschen uneinheitlich. Es gibt einige Unternehmen, die die Preise recht gut weitergeben können und das auch tun. Und es gibt aber andere Unternehmen, die einfach sehr stark unter Druck gekommen sind durch die hohen Energiepreise und die es noch nicht schaffen, die Preise weiterzugeben. Also das ist, glaube ich, auch eine der entscheidenden Fragen, wie es mit der Inflation weitergeht. Wenn die Unternehmen auf breiter Front jetzt die Gewinne erhöhen auf Kosten von steigenden Preisen, dann sind wir näher an einem Szenario, wo wir auch länger sehr hohe Inflation behalten werden.
Wenn ich Sie jetzt heute frage, Ihre Prognose ist wie?
Ich denke, für dieses Jahr werden wir bei gut 6,5% liegen, wenn jetzt nicht noch irgendwas deutlich in der Ukraine schief geht.
Das heißt dann übrigens auch für die Lohnabschlüsse, wenn man die Reallöhne halten will, dann muss man solche Abschlüsse hinkriegen. Oder sind wir dann schon in der Spirale, die ja von Arbeitgebern immer beklagt wird? Sie werden das vermutlich anders sehen.
Also es haben ja einige der Gewerkschaftsführer schon gesagt, und ich glaube, das ist eine richtige Feststellung, dass die Inflation zum Teil so hoch ist, dass die Tarifpolitik alleine das nicht lösen kann. Also wenn ich nochmal auf dieses Paarhaushalt mit zwei Kindern gehe und die mit 8% Inflation konfrontiert sind, was möglicherweise in den nächsten Monaten noch ein bisschen mehr werden kann, das liegt dann ja auch möglicherweise über den Forderungen von den Gewerkschaften. Und dann ist nicht damit zu rechnen, dass man damit diese Kaufkraft kompensieren kann. Darum ist eben es auch so wichtig, dass der Staat jetzt eben mit Entlastungspaketen da auch einspringt.
Ganz herzlichen Dank, das war Sebastian Dulin. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt kommen wir zum Krieg. Auch in der Ukraine wurde heute wieder geschossen und gestorben und auf anderen Ebenen wurde geredet. Ich sage jetzt noch nicht, dass das ein Hoffnungsschimmer ist, aber vielleicht ein Anfang. Das sind die Meldungen, die man dann auch im Laufe des Tages lesen kann. Die Generalstabschefs von Russland und der Vereinigten Staaten haben über den Krieg gesprochen. Und immerhin, so heißt es dann in einer Meldung, in dem Telefonat über Fragen von gegenseitigem Interesse gesprochen. Das ist Diplomatie. Man kann hoffen, dass da vielleicht irgendetwas Positives passiert. Ansonsten im Gesetz, im Gebiet und im Krieg wird weiter geschossen, wie ich es gesagt habe. Und die Bewohner der besetzten Gebiete, die sollen laut Kreml demnächst selbst entscheiden. Stefan Lack.
Kreml-Sprecher Peskow verspricht den Menschen in den von Russland besetzten Gebieten, man wolle sie bei der Gestaltung der Zukunft ihrer Heimat mit einbeziehen. Und es müsse jetzt einen Wiederaufbau geben, um ihre Lebenssituation zu verbessern. In diesen Gebieten muss man die lebenswichtige Infrastruktur und die soziale Sicherheit gewährleisten. Hier darf es keine Pausen geben. Viele Gebiete sind jetzt ohne Strom, Kanalisation, Wasser. Dies muss alles instand gesetzt werden. Es gibt die Notwendigkeit vorrangiger Maßnahmen, die von der Sorge um die Menschen diktiert werden. Den Ukrainern und Ukrainerinnen muss das wie Hohn vorkommen, wenn sie jetzt diese Worte hören. Die USA werfen den russischen Streitkräften schwere Misshandlungen und Plünderungen in Mariupol vor. Nach Angaben aus Kiew sind dem russischen Angriffskrieg Zehntausende Zivilisten zum Opfer gefallen. Die Hafenstadt Mariupol wurde über 2 Monate lang von russischen Streitkräften aus allen Richtungen beschossen und in Schutt und Asche gelegt. Immer wieder scheiterten Evakuierungsbemühungen, Waffenruhen wurden nicht eingehalten. Dass über 100.000 Menschen dort lange Zeit ohne Wasser, Lebensmittel, Strom ausharren mussten, interessierte die russischen Truppen wenig. Mit dem faktischen Ende der Kämpfe in der ukrainischen Hafenstadt kontrolliert Russland jetzt nicht nur einen strategisch wichtigen Hafen, sondern die gesamte Küste zum Asowschen Meer, die bis zur annektierten Halbinsel Krim reicht. Nach russischen Angaben hat sich ein Großteil der ukrainischen Kämpfer, die sich im Azov-Stahlwerk verschanzt hatten, ergeben. Igor Konaschenkov, Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, kündigte an, man werde sie gut behandeln. Insgesamt haben sich seit dem 16. Mai 1730 Militante ergeben, darunter 80 Verwundete. Allen, die eine stationäre Behandlung benötigen, wird in medizinischen Einrichtungen der Volksrepublik Donetsk, in Nowoasowsk und Donetsk geholfen. Von ukrainischer Seite werden diese Angaben nicht bestätigt. Der Generalstab in Kiew versprach, die so wörtlich Helden in Sicherheit zu bringen. Doch wie das geschehen soll, wurde nicht bekannt gegeben. Die genaue Zahl der im Werk verbliebenen Kämpfer ist unklar. Während die Ukraine auf einen Gefangenenaustausch hofft, fordern immer mehr Stimmen in Russland und in den von Moskau kontrollierten Gebieten, sie als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Das Schicksal der ukrainischen Soldaten ist ungewiss. Im Donbass setzt Russland seine Angriffe mit großer Härte weiter fort. Der Gouverneur von Luhansk, Serhii Aidai, sagt, in Severodonetsk sei es besonders schlimm. Sie bombardieren die Infrastruktur, Wasserleitungen, die Elektrik. Sie machen einfach alles kaputt. Ich denke, dass sie die Stadt einfach nur zerstören wollen, wie sie auch sonst alles zerstören. Die russischen Truppen versuchen schon seit Längerem, die Regionalhauptstadt Severodonetsk einzukesseln. Es wird befürchtet, dass sich dort das Schicksal Mariupols wiederholen könnte.
Soweit Stefan Laak. Der Krieg führt zu entsetzlichem Leid, das haben wir gerade gehört. Er kostet aber auch unendlich viel Geld. A, für die Waffen natürlich, aber eben auch muss die Frage beantwortet werden, wovon bezahlt denn die ukrainische Regierung im Moment die Gehälter, die Renten und all das, was ein Staat üblicherweise finanzieren muss. Im Krieg ist das einigermaßen schwierig, denn die Wirtschaft läuft nicht. Also haben sich heute die G7-Finanzminister zusammengetroffen und da geht es um riesige Summen. 18 Milliarden, je nachdem, ob man in Dollar oder in Euro rechnet. Es wird teuer und das Ganze ist nur der Anfang. Jörg Münchenberg.
15 Milliarden Euro an kurzfristiger westlicher Finanzhilfe für die Ukraine. Das ist das erklärte Ziel der G7-Finanzminister, die noch bis morgen auf dem Petersberg bei Bonn beraten. Und am Nachmittag, nach der ersten Sitzungsrunde, verkündete dann Finanzminister Christian Lindner den deutschen Beitrag für die Ukraine, der aus dem Bundeshaushalt ohne eine Erhöhung der Neuverschuldung finanziert werden soll.
Ich habe für Deutschland erklärt, dass wir uns beteiligen wollen in der Größenordnung von 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro an Zuschüssen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen für die Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs.
Bereits im Vorfeld hat es aus deutschen Regierungskreisen geheißen, die Mittel sollten ausdrücklich als Zuschüsse und nicht als Kredite an die Ukraine vergeben werden, um die Staatsverschuldung des Landes nicht weiter nach oben zu treiben. Insgesamt beziffert der Internationale Währungsfonds den Finanzbedarf auf rund 5 Milliarden Euro pro Monat. Die 7 wichtigsten westlichen Industriestaaten wollen allerdings erst einmal die nächsten 3 Monate überbrücken helfen. Mit Zuschüssen, die dazu verwendet werden sollen, den Staat zu stabilisieren, betonte Lindner.
Es geht darum, die kurzfristige Liquiditätslücke der Ukraine zu schließen. Wir bemühen uns im Kreis der G7 und darüber hinaus zusammen mit den internationalen Institutionen die Staatsfunktionen der Ukraine weiter zu finanzieren mit unseren Mitteln. Dazu sammeln wir gegenwärtig die unterschiedlichen Zusagen für direkte Liquiditätshilfen.
Absehbar ist zudem, dass die USA den Löwenanteil bereitstellen werden. Bereits in Aussicht gestellt sind 7,5 Milliarden Dollar. Der Rest soll nun wie auf einer kleinen Geberkonferenz bis morgen zusammenkommen. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte bereits gestern ihre Amtskollegen zur Solidarität aufgefordert. Die Ukraine habe eine unglaubliche Arbeit beim Kampf gegen die russischen Aggressoren geleistet. Nun brauche sie Hilfe, und zwar sofort.
Ukraine has done remarkable work to repel Russia's invasion, but they need our help and they need it now.
Doch unter deutschem Vorsitz werden sich die Finanzminister der G7 nicht nur mit der Ukraine befassen, ebenfalls auf der Agenda die Lage der Weltwirtschaft, die enormen Inflationsausschläge bei einem nur verhaltenen Wachstum, der Klimawandel sowie die Verschuldung der Schwellen- und Entwicklungsländer. Deren Lage könnte sich angesichts steigender Zinsen und Lebensmittelpreise noch weiter zuspitzen. Der deutsche Finanzminister hatte deshalb auch China aufgefordert, einen Teil Schuldenerlass mitzutragen, was Peking bislang jedoch verweigert.
Das war der Bericht von Jörg Münchenberg. Um 23.33 Uhr beginnen unsere Kurzberichte und da geht es unter anderem jetzt um den Altkanzler Gerhard Schröder. Er verliert das ein oder andere Privileg oder präziser formuliert, es geht um sein Büro, was übrigens ohnehin schon längst verwaist war und ist. Aber es wird auch nicht mehr befüllt, jedenfalls nicht auf Staatskosten. Georg Schwarte.
Jetzt ist es amtlich. Ex-Kanzler Schröder verliert einen Teil seiner Privilegien. Der Haushaltsausschuss stimmte mit Stimmen der Ampelkoalition und der Union dafür, dem 78-jährigen Schröder die bisherige Ausstattung mit Mitarbeitern und Büros zu streichen. Formal wird das Büro Schröder so wörtlich ruhend gestellt. Die bisherigen noch vorhandenen Mitarbeiter erhalten andere Aufgaben. Schröder war zuletzt immer wieder wegen seiner Russlandnähe und wegen seiner lukrativen Posten in russischen Energieunternehmen in die Kritik geraten. In dem jetzt erst formulierten Beschluss des zuständigen Haushaltsausschusses wird als Grund allerdings angeführt, dass der Ex-Kanzler seinen Verpflichtungen als ehemaliger Bundeskanzler mit seinem Büro nicht mehr nachgekommen sei. Im vergangenen Jahr hatten sich die Kosten für Reisen und Mitarbeiter auf über 400.000 Euro belaufen, Ausgaben für Büros und Ausstattung nicht mitberechnet. Einzig das Ruhegehalt und der Personenschutz bleibt dem 78-Jährigen. Die Forderung der Union, Schröder auch seine Versorgungsbezüge zu streichen, hielten die Ampelkoalitionäre nach juristischer Prüfung allerdings für verfassungswidrig. Kurz vor dem Beschluss des Haushaltsausschusses im Bundestag hatte sich das Europäische Parlament mit großer Mehrheit für EU-Sanktionen gegen den Ex-Kanzler ausgesprochen. Jetzt steigt der Druck unter anderem auf EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, einen Vorschlag über die Aufnahme des ehemaligen Bundeskanzlers auf eine EU-Sanktionsliste zu erarbeiten.
Wie kommen wir durch den nächsten Winter? Zumindest jene, die mit Gas heizen, stellen sich diese Frage ganz besonders. Eine wichtige Sache in diesem Zusammenhang ist die Speicher. Sie müssen voll sein. Damit das auch so ist, hat die Europäische Union jetzt eine sogenannte Mindestspeicherpflicht verabschiedet. Was sich dahinter verbirgt, erklärt uns Birgit Radatz.
Für das kommende Jahr sollen die Mitgliedsländer anstreben, die Gasspeicher mindestens zu 90% zu füllen. Mit eingerechnet werden auch Flüssiggasvorräte. Das Gesetz sieht auch vor, dass Betreiber künftig eine Lizenz erhalten müssen. Für diejenigen Gasbetreiber und Eigentümer, die ihren Verpflichtungen zur Auffüllung nicht nachkommen und deren Speicherstände zu niedrig sind, steht eine Verkürzung ihrer Zertifizierung bevor. EU-Länder, die keine Gasspeicher haben, sollen demnach Zugang zu Reserven in anderen Ländern erhalten und dafür die Kosten mittragen. Ausnahmen von den verpflichtenden Reserven soll es für Zypern, Malta und Irland geben, solange sie nicht an die Gasnetzwerke der anderen EU-Länder gekoppelt sind. Die Entscheidung zum EU-Gesetz muss noch vom Rat der EU-Staaten sowie dem Europaparlament bestätigt werden. Dies gilt aber als Formalie. Die Vorgaben gelten zunächst bis zum Jahr 2025. In Deutschland gilt bereits seit Ende April ein neues Gesetz, nachdem die Speicher schon in diesem Jahr zu 90% gefüllt sein müssen. Derzeit stehen die Füllstände bei rund 40%. Die Kommission hatte das Gesetz für eine Mindestspeicherpflicht Ende März vorgeschlagen. Die EU hat sich vorgenommen, so schnell wie möglich von russischen Energielieferungen loszukommen. Gasimporte sollen bis Ende des Jahres um 2/3 reduziert werden.
Daniel Günther hat die Wahl in Schleswig-Holstein so deutlich gewonnen, dass er nur noch einen Koalitionspartner braucht. Er wollte allerdings weitermachen mit Jamaika, also mit zwei Koalitionspartnern. Einer wäre dann praktisch überflüssig gewesen, zumindest was die Stimmen angeht. Dieses Experiment wird es nicht geben, Stefan Bünke.
Rund 4 Stunden saßen CDU, FDP und Grüne in einem Hotel in Kiel zusammen. Zunächst in großer Runde, dann getrennt, schließlich noch einmal zusammen. Dann trat Ministerpräsident Günther mit den anderen Verhandlungspartnern vor die Presse und erklärte, dass sein Werben um die Fortsetzung der Jamaika-Koalition gescheitert sei. Es sei nicht gelungen, den Geist, den die CDU auch für die nächsten 5 Jahre gesehen habe, auf beide Gesprächspartner zu übertragen. Er bedauere das außerordentlich. Am kommenden Montag wird der Landesvorstand der CDU beraten, mit wem, also mit Grünen oder FDP, weitere Sondierungsgespräche geführt werden. Man sei zu der Meinung gekommen, dass es besser ist, mit einem Zweierbündnis Schleswig-Holstein zu regieren, so die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold von den Grünen. Es sei an der Union zu entscheiden, mit wem es weitere Gespräche gibt, meinte FDP-Landeschef Heiner Gaag. Günthers Ziel ist es, schnell zu einer handlungsfähigen Regierung zu kommen. Im neuen Landtag verfügen sowohl CDU und Grüne als auch CDU und FDP über eine Mehrheit. Dennoch hatte Daniel Günther sich um eine Fortsetzung der Drei-Parteien-Regierung bemüht und immer wieder auf die hohen Zustimmungswerte in Umfragen verwiesen.
Menschen in den Altenheimen, aber auch in Krankenhäusern kümmern sich um Menschen, die sehr schwach sind. Also sollten sie geimpft sein. Da gibt es eine Impfpflicht. Mindestens da ist es durchgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat heute gesagt, richtig so, das kann man machen als Gesetzgeber. Gigi Deppe.
Die Argumente ähneln denen der Eilentscheidung aus dem Februar. Wieder sagen die 8 Richterinnen und Richter des ersten Senats, ja, die Impfpflicht bedeutet einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Wer sich nicht impfen lassen will, muss mit einem Bußgeld rechnen oder seinen Beruf aufgeben. Aber dieser Eingriff sei verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Der Gesetzgeber verfolge einen wichtigeren Zweck, Alte und Kranke vor Ansteckung zu schützen. Er habe im Dezember 2021 wegen der pandemischen Lage gegenüber den besonders gefährdeten Menschen eine Schutzpflicht gehabt, hätte also handeln müssen. Und weil schwerwiegende Nebenwirkungen bei der Impfung sehr selten seien, habe er dem Pflegepersonal das zumuten dürfen. Das sei jetzt nicht anders zu beurteilen. Das Gericht geht weiterhin davon aus, dass die Impfung einen Schutz vor einer Infektion bietet, auch bei Omikron. Die Richterinnen und Richter berufen sich auf die medizinischen Fachgesellschaften. Die seien sich einig, dass die Risikogruppen auch bei den typischerweise milderen Krankheitsverläufen weiterhin gefährdet seien. Insgesamt habe der Gesetzgeber einen weiten Beurteilungsspielraum. Denn die Pandemie sei durch eine gefährliche, schwer vorhersehbare Dynamik geprägt. Die Sachlage also komplex.
Die Ukraine ist die Kornkammer der Welt, kann man sagen. Vor allen Dingen in der dritten Welt wartete man und wartet man immer noch auf die Lieferung. Durch den Krieg geht das nicht. Wie geht man also um mit der Ernährungskrise, die sich jetzt schon abzeichnet? Der UN-Sicherheitsrat debattierte. Antje Passenheim.
Für UN-Generalsekretär Guterres gibt es keinen Zweifel. Wenn dieser Rat über Konflikte redet, debattieren sie über Hunger, sagte er im Sicherheitsrat. Das Gremium soll nach Wegen suchen, um die weltweite Ernährungskrise zu bekämpfen. Sie hat sich seit Beginn des Kriegs in der Ukraine noch verschärft, denn zusammen mit Russland produziert die Ukraine normalerweise fast ein Drittel des Weizens und der Gerste der Welt und die Hälfte des Sonnenblumenöls. Viele arme Länder leiden darunter, dass die Getreidepreise so stark gestiegen sind. Guterres hob noch einmal den direkten Zusammenhang zwischen Hunger und Konflikt hervor. Ein Großteil der 140 Millionen Menschen, die im vergangenen Jahr unter Hunger litten, lebten in Krisenländern. Den Vereinten Nationen zufolge hat der weltweite Hunger einen neuen Höchststand erreicht. Mehr als eine halbe Million Menschen seien vom Hungertod bedroht, fünfmal mehr als noch 2016. Das Treffen in New York mit mehreren Veranstaltungen findet auf Initiative der USA statt. Ziel ist ein Aktionsplan, um mehr Ernährungssicherheit für die ärmeren Länder zu erreichen.
Um 23.41 Uhr schauen wir jetzt auf die Börse, die deutsche Börse, Sarah Batti.
Wann kommt denn nun die Zinswende im Euroraum? So richtig schlau wird man aus den neuesten Protokollen der letzten Sitzung der Europäischen Zentralbank nicht. Daraus geht zwar hervor, dass einige aus der EZB-Führungsetage gerne schnelle Zinserhöhungen hätten, am besten ohne unnötigen Verzug, um die galoppierende Inflation besser in den Griff zu bekommen. Schließlich betrugen die Preissteigerungen im Euroraum im April 7,4%. Doch der Vizepräsident der EZB, der Spanier Luis de Guindos, warnt, angesichts der großen Unsicherheiten müsse man graduell und vorsichtig vorgehen. Ob die erste Leitzinssteigerung also schon im Juli kommt, ist somit immer noch nicht klar. Für Klarheit will dagegen der Chef von Mercedes, Ola Källenius, in seinem Konzern sorgen. Seine Erkenntnis: reiche Menschen kaufen teure Autos. Und da Källenius mit einer steigenden Zahl von reichen Menschen auf der Welt rechnet, stellt er jetzt die Strategie um. Um die Gewinnmarge zu erhöhen, wird sich der Mercedes-Konzern in Zukunft noch stärker auf das Luxussegment konzentrieren. Zum Beispiel auf die Marken S-Klasse, den Maybach oder die G-Klasse, also den Geländewagen. Der neue Kurs von Mercedes überzeugt Anleger jedoch erstmal nicht. Mercedes-Papiere sinken heute um über 2%. Ebenfalls im Minus der deutsche Leitindex. Der DAX schließt 1% schwächer bei 13.882 Punkten. Erneut ist es die Angst der Broker an der Wall Street vor einer Rezession, die auch auf deutsche Anleger Eindruck macht.
Das war der Börsenbericht. Wir kommen jetzt zur NATO. Niemand würde heute mehr sagen, die NATO ist hirntot. Sie ist das glatte Gegenteil. Dank Putin. Das ist jetzt zynisch gewesen, diesen Zusammenhang herzustellen. Aber richtig ist, die Schweden und auch die Finnen wollen inzwischen in die NATO. Heute sind die beiden jeweiligen Regierungschefs und Chefin in Amerika bei dem US-Präsidenten gewesen. Er hat gesagt, herzlich willkommen, Katrin Brandt.
In Präsident Biden haben Finnland und Schweden einen großen Unterstützer ihres NATO-Beitritts gefunden.
They meet every NATO requirement and then some.
Sie erfüllen alle NATO-Kriterien und noch einige mehr, sagte der US-Präsident nach dem Treffen mit Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und dem finnischen Ministerpräsidenten Sauli Niinistö. Zwei neue NATO-Mitglieder im hohen Norden zu haben, werde die Sicherheit der Allianz verbessern und die Zusammenarbeit über alle Bereiche hinweg vertiefen. Ihre Bewerbung habe die volle Unterstützung der USA.
New members joining NATO is not a threat to any nation. It never has been.
Neue Mitglieder aufzunehmen sei für keine Nation eine Bedrohung und sei es auch nie gewesen, betonte Biden und erneuerte das, wie er es nannte, Glaubensbekenntnis der NATO. Alle für einen, einer für alle. Die USA seien bereit, jeden Zentimeter des NATO-Gebietes zu verteidigen. Als die USA am 9. September 2001 angegriffen wurden, habe das Bündnis sie unterstützt. Der einzige Moment, in dem bisher Artikel 5 der NATO, also der Bündnisfall, aktiviert wurde. Was Biden nicht direkt ansprach, übernahm dann der finnische Ministerpräsident, sich direkt an die Türkei zu wenden.
As NATO allies, we will commit to Turkey's security, just as Turkey will commit to our security.
Als NATO-Mitglied werde sich Finnland der türkischen Sicherheit genauso verpflichten, wie sich die Türkei der finnischen Sicherheit verpflichte. Finnland verdamme Terrorismus und bekämpfe ihn aktiv, sagte Niinistö in Richtung Ankara. Die Türkei verweigert bisher ihre Zustimmung zum Beitritt der Skandinavier. Beide Länder unterstützen angeblich die verbotene Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien, eine Kritik, die Präsident Erdogan heute erneuerte. Die USA versuchen sich in diesem Konflikt auf unterschiedlichen Ebenen als Vermittler und besitzen dafür womöglich einen Hebel. Denn die Türkei möchte gerne F-16-Kampfjets in den USA kaufen, was bisher aber verweigert wurde. Schwedens Ministerpräsidentin Andersson versprach, dass ihr Land zügig seine Ausgaben für Armee und Rüstung erhöhen werde. Schon bald will Schweden das Ziel der NATO erreichen, 2% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungszwecke auszugeben. Andersson nutzte aber auch die Gelegenheit, bei Joe Biden für den Klimaschutz zu werben.
Sweden, like other Nordic countries, has shown that emissions reductions can go hand in hand with economic growth.
Wie andere skandinavische Länder auch, habe Schweden gezeigt, dass das Verringern von Emissionen Hand in Hand mit Wirtschaftswachstum gehen könne. Grüne Energie schaffe in Schweden tausende Arbeitsplätze, versicherte Andersson. Klimaschutz ist ein Thema, mit dem Joe Biden in den USA gerade nicht vorankommt.
Katrin Brandt war das. In unseren letzten beiden Themen geht es um Investigation, also darum, dass Journalisten etwas herausfinden, was diejenigen, die Macht, Einfluss und sonst was haben, möglicherweise nicht veröffentlicht wissen sollen. Teil 1 geht es jetzt zum Beispiel um die Frage, ob China an westlichen Universitäten arbeitet oder mit denen kooperiert, um am Ende nur in Anführungsstrichen Wissen abzuschöpfen, auch auf Gebieten, die militärisch genutzt werden können. Da gibt es eine interessante Recherche. Der Deutschlandfunk ist beteiligt. Panayotis Gavridis.
Forschende an Europas Universitäten kooperieren eng mit chinesischen Forschenden, die der Volksbefreiungsarmee nahestehen. Das belegt eine gemeinsame Recherche des Deutschlandfunks mit anderen Medien. Demnach sind knapp 3000 wissenschaftliche Arbeiten entstanden. Besonders im Fokus die National University of Defense Technology, kurz NUDT. Sie untersteht direkt der Zentralen Militärkommission, dem höchsten militärischen Führungsorgan der Volksrepublik China. Zwischen deutschen Forschenden und der Militäruni entstanden mindestens 230 wissenschaftliche Arbeiten. Die Liste wird angeführt von der Universität Hamburg, gefolgt vom Max-Planck-Institut, der Uni Magdeburg und der Uni Bonn. Bei den Forschungsprojekten handelt es sich häufig um zivile, naturwissenschaftliche Forschungsprojekte, die aber auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. Die China-Expertin Didi Kirsten-Tatlow wirft dem deutschen Hochschulbetrieb vor, sich naiv und blauäugig zu verhalten, wenn es um Forschungszusammenarbeit mit China geht.
Die Warnsignale sind schon da, das Wissen ist schon da, die Beweise sind schon da. Warum tun wir da nichts? Warum sagen wir da nichts? Das Risiko ist uns viel zu hoch, das ist demokratisch nicht nachvollziehbar, wir müssen hier einen Schluss machen.
Es sei wichtig, eine gute Balance zu finden, sagt hingegen Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium. Sich wissenschaftlich gegen China abzuschotten, hält er für falsch. In der Meeres- und Klimaforschung zum Beispiel könnte man sogar stärker kooperieren, so der FDP-Politiker.
Wir brauchen diesen Austausch, wir brauchen auch Kooperationen, aber wir müssen eben sehr wählerisch sein. Das heißt, wir sollten nicht blauäugig zu allen möglichen Themen nach allen möglichen Bedingungen mit schwierigen Partnern kooperieren, sondern wir sollten uns auf die Themen fokussieren, wo es auch ein klares deutsches oder europäisches Interesse an dieser Kooperation gibt. Und auf Grundlagen, die wirklich sicherstellen, dass sie nicht am Ende größeren Schaden woanders anrichten.
Bildung ist Ländersache und Jens Brandenburg verweist auf die im Grundgesetz verankerte Forschungsfreiheit. Ein hohes Gut, auf das sich Hochschulen und Institutionen der Wissenschaftsförderung berufen. Brandenburg sieht deshalb die Hauptverantwortung bei den Hochschulen. Reinhard Bütikofer, außenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, sieht als Reaktion auf die Recherchen beide, Universitäten und Politik, in der Verantwortung, nämlich Antworten auf den Missbrauch der deutsch-chinesischen Wissenschaftskooperation zu finden, so Bütikofer. Auch sein Parteikollege und Vorsitzende des Forschungsausschusses des Bundestages, Kai Gehring, zeigt sich besorgt.
Wenn wir wissen, wie offensiv die Militärpolitik Chinas im südchinesischen Meer gegenüber seiner Nachbarn ist, dann kann man bei der Militärforschung in bestimmten Bereichen nicht miteinander kooperieren und muss sehr klar schauen, dort, wo es nicht verboten und ausgeschlossen ist, zu fragen, ist es ethisch vertretbar?
Die kommunistische Führung versucht systematisch und strategisch über Forschungszusammenarbeit zu wissen und damit auch langfristig zu mehr militärischer und politischer Macht zu kommen. Laut deutschen Sicherheitskreisen interessiert sich die kommunistische Führung besonders für das Wissen unter anderem in den Bereichen IT, Luft- und Raumfahrttechnik, Agrartechnologie und künstliche Intelligenz. Das Recherchebündnis unter der Führung von Follow the Money und Korrektiv zeigt außerdem, vielen Universitäten scheint das Risiko, bewusst oder unbewusst mit chinesischen Militärunis zusammenzuarbeiten, nicht immer klar zu sein. Sie verweisen auf interne Prüfmechanismen und manche sehen sich im Dienst einer universellen Wissenschaft, die ohne Kooperationen nicht auskomme.
Soweit der Bericht von Panayotis Gavridis. Und jetzt kommen wir zur Investigation Teil 2. Denn heute gab es hier bei uns im Haus im Deutschlandfunk eine wichtige Preisverleihung. Der Günter Wallraff-Preis für Journalismuskritik ist an Julian Assange gegangen. Und der hat den natürlich bekommen, weil wir uns an das erinnern wollen und an erinnert haben, warum er eigentlich im Gefängnis sitzt. Wir haben ja überwiegend die juristische Auseinandersetzung im Kopf. Der Tatbestand, warum er dahin gekommen ist, den vergessen wir, Birgit. Wenzin, unsere Chefredakteurin, ist da. Ja, können wir da noch mal dran erinnern?
Julian Assange veröffentlichte über die Enthüllungsplattform WikiLeaks geheime Dokumente von Regierungen, Unternehmen und Organisationen, Akten aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo. Und er hat damit die Kernaufgabe unserer Branche, Herr Zurheide, nämlich Missstände aufgedeckt, erfüllt. Und die Amerikaner, klar, aus ihrer Sicht sagen, das ist nicht legal passiert und es hat möglicherweise dann auch andere Menschen in diesen Dokumenten enthalten gefährdet. Die Briten müssen jetzt entscheiden, und zwar relativ zügig, über das Auslieferungsverfahren. Ein Einwand dagegen wurde abgelehnt und das ist wahrscheinlich zu Juni zu erwarten aus dem britischen Innenministerium.
Wir reden ja nur noch über das Ausweiseverfahren oder das Verfahren, ob er nach Amerika ausgeliefert wird. Wichtig ist nochmal, und ich glaube auch an solchem Tag darf man da nochmal hinweisen, es geht um Kriegsverbrechen der Amerikaner. Das ist eine interessante Koinzidenz zu heutigen Dingen. Wir haben ja immer das Gefühl, es gibt, ach, nur die bösen Russen. Ich will damit nichts relativieren, aber es ist ja genau das, darum geht's.
Das war heute für mich mit das Bemerkenswerteste. Nämlich seine Frau Stella Assange war hier und sie hat genau diesen, sagen wir mal, Brückenschlag gemacht. Wer jetzt sage, die russischen Verbrechen müssen dokumentiert und veröffentlicht werden, ihr Mann habe mit Bezug auf Irak und Afghanistan nichts anderes getan, als zu dokumentieren, wie dort Zivilisten ums Leben gekommen sind. Das war für mich der aktuelle Bezug, der in einer ganz bemerkenswerten Rede von Stella Assange zu hören war, die nicht nur seine Rechtsanwältin und Lebensgefährtin ist, sondern wirklich seine Position auch noch mal ganz klar gerückt hat, wider alle möglichen Gerüchte und Legenden, die da gestrickt werden.
Ein anderer wichtiger Punkt, ich glaube, da müssen wir darauf hinweisen, er hat die Akten nicht gestohlen, sie sind ihm ja zugespielt worden, das wissen wir beide. Es gibt oder es braucht im Journalismus häufig Menschen, die mutig sind und die dann sagen, so, ich habe da was, ich bringe mich und auch den Journalisten in Gefahr, aber trotzdem, es ist mir wichtig genug.
Ein Argument unter anderem zum Beispiel von Reporter ohne Grenzen, die sagen, wenn diesem Manne jetzt juristisch beigekommen wird, dann sind alle investigativen Journalisten abgeschreckt und quasi deren Arbeit auch rechtlich inkriminiert.
Was heißt das eigentlich jetzt so für aktuelle Berichterstattung? Ich glaube, Sie haben heute im Laufe des Tages auch über Kriegsberichterstattung geredet, wo ja jetzt viele andere, nicht Medienmenschen, sondern die Öffentlichkeit mit den Smartphones, die wir alle haben, Dinge machen. Ist das leichter oder auch gefährlicher? Beides wahrscheinlich.
Beides. Ich glaube, diese Räume, die durch die neuen Techniken da sind, sind ja dann auch immer Spielflächen für alle möglichen Institutionen, von Trollen bis hin zu wehrhaften und vernünftigen und das Handwerk beherrschenden Journalisten. Aber diese Multiplikation von Öffentlichkeit an der Stelle, übrigens auch interessant heute in dem Forum mit ganz vielen Besuchern auch, wie können wir uns, die wir es rezipieren, schützen und wie können wir wissen, dass die Quellen auch redlich und handwerklich vernünftig sind? Ja, eine offene Frage, auf der auch viele Spezialisten und Journalistenvertreter nicht zu antworten wussten.
Dankeschön an Birgit Wenzin. Wir kommen jetzt zur Presseschau. Regina Spindler, bitte.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag zum deutschen Kurs im Ukraine-Krieg. Scholz sollte seine Art der Kommunikation überdenken, mahnt die Mitteldeutsche Zeitung und führt aus: Sonst passiert ihm so etwas Blödes wie die Frage von Oppositionsführer Friedrich Merz in der Aussprache über die Regierungserklärung, welches Spiel Scholz bei den Waffenlieferungen spiele. Spekulationen werden so genährt, die Bundesregierung verzögere die Lieferung von schwerem Militärgerät in der Hoffnung auf einen Waffenstillstand. Die Süddeutsche Zeitung meint, Scholz habe erläutert, warum die Stärke von EU und NATO und auch das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr so wichtig sind. Das alles ist richtig, so richtig, wie es bereits am 27. Februar war. Trotzdem war es gut, dass Scholz es noch einmal so deutlich gesagt hat. Vor allem deshalb, weil er diese Botschaften allzu oft selbst vernuschelt hatte. Die Ludwigsburger Kreiszeitung kommentiert: Die Union und ihr Fraktionschef Merz haben mittlerweile ihre Rolle gefunden. Und das bedeutet, die Regierung anzutreiben und Widersprüche offenzulegen. Dazu gehört der Hinweis darauf, dass es nicht zusammenpasst, wenn der Kanzler der überfallenen Ukraine die deutsche Solidarität garantiert, es mit den Waffenlieferungen jedoch nicht so recht vorangeht. Die Berliner Zeitung vermerkt: Zur Analyse der Regierungserklärung genügt der letzte Satz in der Rede von CDU-Chef Friedrich Merz. Da muss mehr kommen. Man kann ihm da nur recht geben. Das Bundesverfassungsgericht hat die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen gebilligt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Die Abwägung fällt, um besonders vulnerable Menschen zu schützen, zulasten derjenigen aus, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Wer freilich immer noch glaubt, eine Impfung schütze nicht, vermindere nicht das Ansteckungsrisiko und habe vor allem schädliche Wirkung, der hat eigentlich im Gesundheitssystem beruflich ohnehin nichts verloren. Die Rheinzeitung aus Koblenz argumentiert dagegen: Politisch ist diese partielle Impfpflicht ein großer Fehler, wenn ihr nicht eine ebenso sinnvolle allgemeine Impfpflicht folgt. Denn wie schon während der gesamten Pandemie wälzt man die Lösung eines gesamtgesellschaftlichen Problems auf eine ohnehin stark belastete Berufsgruppe ab. Das ist eine unsolidarische und verantwortungslose Politik.
Dankeschön. Danke an die Kollegin Regina Spindler. Das war's hier bei uns. Wir werden Sie natürlich die Nacht über auf dem Laufenden halten. Morgen früh ab 5. Dann die Kollegin Sandra Schulz, unter anderem um 7.15 Uhr ein Interview mit Ricarda Lang. Das ist die grüne Parteivorsitzende. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen natürlich wie immer eine angenehme Nacht und sage bis demnächst und tschüss.